Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Schön, dass ihr zu Hause und unterwegs uns wieder einmal eingeschaltet, heruntergeladen habt und nun auf den Ohren. Mein Name ist Jan Fischer. Heute haben wir wieder vier aktuelle Spiele für euch und vier Menschen, die über diese Spiele sprechen. Aus der Jury Spiel des Jahres sind für euch dabei Manuel Fritsch, Maren Hoffmann und Stefan Kessler. Als Gast ist Regina Forster eingeladen, die mit ihrem Mann Sebastian auf TikTok und YouTube auf den gleichnamigen Kanälen Brettspielgipfel erklimmt. Die Runde wird moderiert von Maren Hoffmann. Und damit stechen wir in See.
Danke, Jan. Ja. Willkommen hier beim spielerischen Quartett. Es wird ja immer gesagt, dass Brettspieler auch so Stubenhocker sind. Das können wir heute widerlegen, denn wir kommen richtig rum. Es geht in die Stadt, es geht auf eine abgelegene Insel. Wir besuchen einen Bauernmarkt und zum Schluss kommen wir auch noch ins Fernsehen. Wir sind auch tatsächlich geografisch ziemlich weit verteilt. Wir haben ein Nord-Süd-Gefälle oder einen Anstieg, je nach Blickrichtung. Also ich sitze in Hamburg im Norden, der Rest ist im Süden, Freiburg, München. Und unser Gast Regina Forster, wo bist du? Wo hast du deine Homebase?
Südlich von München, noch näher an den Bergen.
Noch weiter südlich von München. Das erklärt auch, warum euer Format, das dich hierher gebracht hat, Brettspielgipfel heißt, oder? Blickst du auf Berge?
Genau, also wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schauen würde, dann hätte ich direkt einen Blick auf die Zugspitze und jetzt ist ja die Sonne schon untergegangen, sehe ich die Lichter von der Zugspitz-Hütte leuchten quasi.
Du hast mal erzählt, dass du eigentlich in der Szene vielleicht seit 4, 5 Jahren unterwegs bist. Was war so eure spielerische Initialzündung?
Wie bei so vielen war es die Pandemie und wir waren sehr viel zu Hause und haben dann angefangen, ganz viel Istanbul zu spielen. Das war ein Spiel, was einfach in meiner Familie schon bekannt war. Mhm. Und eines Abends dachte ich mir, okay, da muss es doch weitere coole Spiele. Kann ja nicht nur sein, dass es ein cooles Spiel auf dieser Welt gibt. Und dann habe ich mich da in dieses YouTube-Rabbit-Hole begeben und habe gefunden, dass es da noch einiges mehr gibt. Und dann kamen so die ersten Bestellungen bei uns an. Basti hat damals die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, hat gesagt, um Gottes Willen, was ist das alles? Und einen Monat später war er auch mittendrin und sehr begeistert. Und dann war es schon so, dass wir im Freundeskreis bekannt waren, ja, die geben Spieleempfehlungen und die hören nicht mehr auf, über Brettspiele zu erzählen. Und dann haben wir eigentlich den Kanal, ich glaube so ein Jahr später gestartet, um einfach unsere Empfehlungen oder was wir so spielen tagtäglich, zu zeigen und darüber zu sprechen.
Was würdest du sagen, ist so euer Alleinstellungsmerkmal oder was treibt euch, welche Leidenschaft treibt euch zu diesem Kanal?
Also ich vergleiche das immer so ein bisschen wie Leute mit einem Weinkeller. Ich finde das ganz, ganz toll, wenn mir jemand sagt, ja, wir spielen zu Hause oder mit der Familie dieses und jenes Spiel. Und ich kann dann so in meine Spielesammlung gehen und sagen, ach, wenn dir das gefällt, dann solltest du das mal probieren. Und das ist noch viel cooler. Und das einfach mitzugeben, dass es noch so viel mehr gibt als Monopoly oder die Klassiker, die man in jedem Haushalt findet. Das wäre eigentlich schön. Und das Spielen eben so verbindet. Also wir machen regelmäßig Spieletreffen mit meiner Familie. Und da ist ja also meine Eltern dabei und auch Nichte und Neffe. Und dass man einfach so, 4 Generationen am Tisch vereinen kann oder 3 Generationen. Das ist einfach fantastisch.
Eine Spielesommelier. Und beruflich hast du ja mit Engine Building zu tun, kann man sagen, oder?
Im Großen und Ganzen, ja, genau. Ich habe ein kleines Unternehmen und bin da selbstständig im Bereich Maschinenbau, was ein bisschen ungewöhnlich ist, aber da ist Spielen genau der richtige Ausgleich. Dann hat der Kopf was zu tun und kann dann Feierabend machen von der richtigen Arbeit.
Da hast du ja uns genau das richtige Spiel mitgebracht, ein Spiel, das wirklich in eine ganz andere Welt führt, vielleicht auch in eine Fluchtwelt. Wir sprechen über Toriki von Wojciech Grajkowski. Ein Spiel von Miraculous für 1 bis 4 Personen ab etwa 8 Jahren und im Grunde ein Point-and-Click-Adventure. Magst du uns das Spiel mal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also in Turiki spielen wir vier Jugendliche, die auf einer Insel gestrandet sind, zusammen mit ihrem Professor. Und diese Jugendlichen müssen natürlich wieder irgendwie zu Hause kommen. Und das ist dann ähnlich wie ein Robinson Crusoe. Wir fangen an, wir brauchen erstmal eine Hütte am Strand und natürlich Nahrung und etliches. Und das finale Ziel ist es natürlich wieder nach Hause zu kommen. Aber wie machen wir das Ganze? Wir haben Spielfiguren, wir haben auch einen Spielplan, wo wir aber schon sehr schnell wahrnehmen, dass das wie so ein großes Puzzleteil funktioniert. Also da wird immer mehr im Laufe des Spiels freigeschaltet. Und auf diesem Spielfeld sehen wir einzelne Hexagonfelder mit Zahlen. Und wir können unsere Spielfiguren über dieses Brett ziehen. Und das Ganze funktioniert appgesteuert, wie viele Spiele von Lucky Duck Games. Das heißt, dass wir in der parallelen App, die eigentlich so wie ein digitales Abenteuerbuch funktioniert, eingeben, auf welchem Platz wir uns jetzt befinden und welches Werkzeug wir an diesem Platz benutzen wollen oder ob wir uns auf dem Platz einfach nur umschauen wollen. Und dann finden wir Dinge oder entdecken Tiere oder finden Gegenstände. Ja, das ist wirklich ganz, ganz toll.
Ein Highlight, ich weiß nicht, wie habt ihr das erlebt? Ein Highlight fand ich dieses völlig für das Spielgeschehen eigentlich irrelevante Lexikon der Tiere und Pflanzen, die man so findet. Magst du dazu noch ein Wort verlieren?
Wir haben dieses Spiel auf den Pressetagen von B-Rex kennengelernt und haben das in einer Erwachsenengruppe gespielt. Und wir fanden das damals schon ganz, ganz toll. Aber mit diesem Lexikon konnten wir jetzt nicht so viel anfangen. Da sieht man halt einzelne Tiere drin und man kann denen dann Namen geben, weil wir sind ja hier auch im wissenschaftlichen Auftrag auf dieser Insel und wollen natürlich einen Wissenszugewinn machen. Wenn wir schon Tiere, fremde Tiere treffen, dann müssen wir die natürlich auch katalogisieren. Und dann haben wir aber das Spiel gespielt mit Nichte und Neffen, unseren Leihkindern. Und für die
Wie
war
alt
das
sind
ein,
die?
Der Kleine war oder ist 9 und die Große ist 12. Und das hat die zwei so verbunden. Also das war richtig toll. Also die hatten mit diesem Lexikon wahnsinnig viel Spaß. Also
weil man die Tiere selbst benennen darf.
Genau. Und wir haben dieses Spiel durchgespielt an zwei Nachmittagen. Also ich würde jetzt mal so sagen, 6 Stunden haben wir da gespielt. Auch wo wir dann das Spiel beendet haben, das erste Mal, haben danach die Kinder sich unterhalten. Ja, und das nächste Mal, da musst du unbedingt da und dahin gehen und dieses Werkzeug einsetzen und das machen. Da hat man schon gemerkt, wie tief die in diesem Spielgeschehen involviert waren. Und als wir es fertig gespielt haben, habe ich dann gesagt, ja, okay, das Lexikon, das Spiel möchte ich weitergeben. Aber das Lexikon, nehmt es doch mit, ihr habt das ja alles beschriftet. Und ja, da haben sie sich sehr gefreut. Und ein paar Wochen später habe ich mal meinen Bruder gefragt, so hey, haben die Kinder was erzählt? Dann schaut er mich an und sagt, ja, ich weiß jetzt alles über Turiki. Mir wurde dieses Lexikon schon 4 bis 5 Mal vorgelesen und ich kenne jetzt jedes Tier und weiß Bescheid.
Oh, und großartig.
Ja, und die haben das als Andenken mitgenommen. Das ist, ja, für die ein tolles, tolles Erlebnis und haben auch sehr von dem Spiel geschwärmt. Das muss man schon sagen.
Hat ja mehr so Event-Charakter, oder? Was meinst du, ja. Steff?
Total. Also man kann es natürlich in 6 Stunden durchspielen, aber es gibt so schöne kleine Etappen, die so 20 Minuten lang sind. Und deswegen, wenn man es mit Kindern spielt, könnte man auch sagen, ja, jeden Abend spielen wir einfach eine kleine Etappe, so 20 Minuten vor uns zum Bett gehen. Und am nächsten Tag dann halt wieder. Und dann dauert das natürlich auch viel, viel länger, als wenn man dieses schöne Spiel nur 2 Nachmittagen durchspielt. Ich muss ja verraten, Regina, ich habe es tatsächlich nur in einem Durchlauf durchgespielt über die 6 Stunden. Aber gut, das ist eine andere Geschichte.
Ja, willkommen im Club, ich auch. Also mit einer Kollegin. Wir haben es zu zweit gemacht. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man hat, wenn man so eine Tüte Chips einfach leer futtert, ne? Wenn man nicht aufhört.
Ja, ich verstehe total, was du meinst. Da ist man erstmal drin, dann will man irgendwie nicht aufhören, weil die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Man kann doch nicht einfach aufhören und dann bin ich noch gar nicht von dieser Insel runter. Und ich mag das total gern, dass diese Geschichte so frei erzählt wird, dass man so viel erkunden kann und eigentlich selber gestalten kann, wo man hingeht, wann man was macht. Und dass es aber alles noch auf einem harmlosen Familienlevel ist. Also da passiert ja nie wirklich was Schlimmes. Also es ist nicht so, dass wir verhungern oder irgendwas, sondern das ist schon für uns so gesorgt, dass vielleicht dem Professor mal die Brille abhanden kommt und er dann nichts sehen kann, aber sehr viel schlimmer wird es ehrlich gesagt auch nicht. Ja, es sind nur so kleine Sachen. Aber trotzdem nimmt sich das Spiel ernst. Also es möchte, dass du gewisse Sachen erfüllst, dass du halt die Hütte baust und deine Aufträge bekommst. Da gibt es so einen Stapel, wo man immer mehr und mehr Aufträge bekommt. Und mein Highlight, Maren, ist der Moment, wenn man dann in seinem eigenen Camp sitzt und zwei Gegenstände miteinander kombiniert und dann macht die App so einen wusch, 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 wusch und dann kommt irgendwie aus diesen zwei Gegenständen irgendwas Neues heraus. Und diese Momente, wenn alle so gestaunt vor dieser App sitzen und gucken, was ist, steht da jetzt eigentlich? Wir wollten gerade eigentlich einen Teil unserer Hütte bauen und was? Wir haben ein Floß gebaut. Auf die Idee sind wir gar nicht gekommen. Eigentlich wollte ich aus dem Holz und dem Seil was ganz anderes bauen, aber okay.
Ich wollte doch das Dach haben und jetzt ist daraus ein Schiff geworden. Es ist mir einfach so passiert. Also ich bin ein bisschen ambivalent. Also aus pädagogischer Sicht muss ich sagen. Also ich habe, wie gesagt, ich habe das mit dieser Kollegin durchgesuchtet und es muss ja auch nicht jeder Wegweiser in die Richtung rennen, die er anzeigt. Ne? Also von wegen, spielt analog und macht es nicht so digital. Und ich habe auch gar nichts, überhaupt gar nichts gegen Computerspiele schon, weil ich es mir nicht mit Manu verderben will. Aber es geht ein eigener Reiz davon aus, sagen wir mal so, man kriegt meine Erfahrung, also ich habe einen 7-jährigen Enkel, der spielt auch sehr gerne und der ist immer viel leichter zu begeistern für Spiele, wo dann das iPad mitspielt. Und das finde ich eigentlich fast ein bisschen schade. Es gibt ja auch so Point-and-Click-Adventures, die rein analog funktionieren. Und ich finde hier bei Toriki hat sich das ja, also die machen dann so eine komische Mischform, ne? Dass die App die Sachen nicht vorliest, dass man die selber vorlesen soll. Ne? Das finde ich ein bisschen seltsam, weil da könnte man natürlich auch glänzen. Und ich bin, wie gesagt, ich bin nicht ganz überzeugt davon, dass es so der richtige Weg ist, weil es ist ja schon ein Spiel, das sich wirklich sehr an sehr junge Spielerinnen und Spieler richtet. Und das macht auch großen Spaß. Und meine Kollegin hat es genau so mit ihrer Tochter, ebenfalls 7, gemacht. Also jeden Abend diese 20 Minuten. Und die war so traurig, als sie von der Insel wieder runter waren. Und hat auch das Lexikon archiviert und so. Man kann das alles verstehen. Aber danach haben es andere rein analoge Spiele schwerer, oder? Wie ist eure Erfahrung?
Die Erfahrung habe ich eigentlich nicht so gemacht. Also ich fand das eigentlich schön, dass sich die App nicht so wichtig nimmt. Also es ist dann wirklich einfach nur wie ein digitales Abenteuerbuch. Und bei uns war das aber gut, da bin ich auch sehr dankbar, weil Nichte und Neffe, die sind gar nicht so digital forciert, sage ich jetzt mal. Also da liegt auch gern mal das Handy einfach irgendwo und klingelt und das ist ihnen egal. Also kann auch sein, dass ich da außergewöhnliche Nichte und Neffen habe, aber das ist die Erfahrung habe ich da so nicht gemacht, dass es dann schwer war, sie für irgendein anderes Spiel, was wieder rein auf dem Brett war, zu begeistern. Aber da sind die Typen, glaube ich, unterschiedlich.
Ja, das mag sein. Also ich finde, also die Geschichte ist zauberhaft. Was mir auch gefällt, ich weiß nicht, wie es euch geht, die ist ja nicht geradeaus. Also du kannst ja auch auf dieser Insel einfach nochmal rumstreunern und dieses und jenes machen, was überhaupt nicht zielführend ist. Und das wird auch belohnt. Es ist ein bisschen so wie im richtigen Leben. Es muss nicht immer alles geradeaus gehen, oder?
Ja, also mit diesen Goldmünzen, wenn du auf die ansprichst, die überall auf der Insel verstreut sind, das hat uns sehr viel Spaß gemacht, aber am Schluss auch ein bisschen, weil wir wollten es ja dann fertig gespielt haben. Also wir wollten jede Goldmünze finden und dann war es gerade, ich sage jetzt mal in der letzten Stunde so ein bisschen repetitiv, weil wir natürlich immer wieder das Gleiche gemacht haben und versucht haben, eben alle Goldmünzen zusammenzusammeln. Aber ich bin ein großer Fan, auch wenn ich digital spiele, alle Sidequests zu erledigen. Also ich bin da auch zu begeistern, also typischer Sammler und Jäger und Sammler, was das angeht.
Ich fand auch repetitiv, dass man sich die Gegenstände immer wieder besorgen muss. So, das wäre so ein Kritikpunkt, den ich habe, weil wenn du die Gegenstände kombinierst, dann habe ich das Seil danach halt nicht mehr und dann muss ich meine nächsten Runden dafür aufwenden, um das Seil wieder zu besorgen. Ich weiß also ganz genau, wo ich hin muss, was ich eigentlich tun soll, welchen Gegenstand ich dafür mitnehmen muss, aber es kostet mich eigentlich nur diese ganzen Runden, dass ich da wieder hingehen muss. Dann verwende ich das Seil wieder und zack, muss ich nächste Runde wieder ein bisschen aufwenden, Zeit, um einfach das wieder zu holen. So, das wäre für mich so ein Kritikpunkt, wo ich mir gedacht habe, das hätte man vielleicht anders lösen können, dass man einfach, wenn man es hat, genug Seile hat.
Das ging uns auch so, ne? Das war so ein bisschen das war so ein bisschen grinden und das fand ich auch nicht so richtig thematisch, dass du immer wieder dann losgehen musst, statt dir einfach genug Holz für 3 Gegenstände mitzunehmen, dass du dann für jedes Holz nochmal einzeln gehst, ne? Das ist so, da möchte man dem Spiel zurufen, ey, wenn du in die Küche gehst, dann nimm doch gleich deinen Teller mit, ne? Also irgendwie so ein bisschen, dass man dann immer wieder los muss.
Da ist es dann zu wenig Videospiel, gell? Bei einem Videospiel würde ich dann 10 Minuten aufwenden, um Bäume zu fällen, um einfach genug Holz im Inventar zu haben, ja.
Also es hat schon durchaus so einen ganz großen Aufforderungscharakter. Man möchte da weitermachen. Man kann sich das dann in diese kleinen Häppchen aufteilen, aber es ist genau, also ich habe auch das Konzept nie verstanden, wie ich esse einen Riegel Schokolade und lege die restliche Tafel dann weg. Also
ich fühle es.
ist nicht jedem gegeben, ne? Und Toriki ist halt eben auch so ein Spiel, bei dem das geht. Und was ich auch, darüber reden wir ja selten, aber Toriki bietet 6 bis 8 Stunden Spielspaß ungefähr, je nachdem, wie ausufernd man das betreibt. Und es kostet irgendwie schlanke 30 Euro. Das finde ich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich weiß, wir reden über diesen Punkt nicht oft und der ist auch nicht so entscheidend. Aber ich finde, gerade für Familien ist das ein guter Punkt zu sagen, da ist es konkurrenzfähig mit anderen Freizeitbeschäftigungen so, ne?
Und dass man auch das Spielmaterial einfach ohne weiteres weitergeben kann, bis auf das Lexikon, haben da auch die Nächsten wieder Spaß dran. Und das Lexikon kann man sich auch runterladen. Das kann man auch neu ausdrucken auf der Website vom Verlag.
Das ist, glaube ich, auch ein ganz guter und wichtiger Tipp. Ich glaube, also wir sind so eine harmonische Runde. Wir sind eigentlich alle begeistert. Jetzt wird es mal Zeit für ein bisschen Hate-Drafting und ein etwas konfrontativeres Spiel. Manu hat uns mitgebracht das Spiel Grundstein von Metropolis von Emerson Matsuuchi, erschienen im Kobold Verlag für 2 bis 4 Personen ab 8 Jahren, dauert so 40 bis 60 Minuten, je nachdem wie grüblerisch die Leute am Tisch unterwegs sind. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du uns dazu zu sagen hast, Manu.
Ja, genau das, was du angesprochen hast, dass es eben nicht ein jeder baut was vor sich hin Wohlfühlspiel ist, sondern dass wir gemeinsam wettstreiten in dieser Stadt, in dieser Metropolis. Foundations of Metropolis ist der Name des Spiels, der wurde mal schon in Rom angesiedelt, also der Vorgänger, sage ich jetzt mal, oder das Originalspiel war Grundstein von Rom sozusagen, ist aber nie auf Deutsch erschienen, war so ein Kickstarter-Ding und war ein bisschen sperrig, kann Steff vielleicht nachher was dazu sagen, da hatte man so riesen Miniaturgebäude. Das wurde jetzt ein bisschen vereinfacht jetzt in dieser deutschen Version. Oder auch in dieser Retail-Version, die in den Läden ist, mit einfachen Plättchen. Also jeder von uns hat die gleiche Anzahl von Gebäudeplättchen, die so ein bisschen aussehen wie Tetris-Steine. Also so eine L-Form, so ein Viererblock, so ein quadratischer, ein kleines Gebäude, ein größeres Gebäude. Da haben wir alle die gleichen Gebäudetypen. Die wollen wir möglichst gewinnbringend, punktebringend in die Stadt setzen. Da gibt es verschiedene Gebäudetypen. In den einen wohnen Menschen und in den anderen sind Ladengeschäfte, die uns dann Geld geben, wenn wir das möchten. Ja, so sehr thematisch. Wir haben diese verschiedenen Arten von Gebäude und dann gibt es auch noch Stadtgebäude, die aber dann regeltechnisch was anderes machen. Eher für die Punktegeschichte. Und das Spiel läuft super einfach ab. Du hast schon die Grübler-Fraktion angesprochen. Arg viel zu tun hat man nämlich in einem Zug nicht. Wir entscheiden uns immer, ob wir eine neue Blaupause kaufen möchten. Da liegen verschiedene Karten aus, die dann so Zahlen- und Buchstabenkombinationen haben wie A6 oder G9 oder F7. Und das sind die Grundstücksplatten, die wir in dieser Metropolis-Stadt dann ersteigern sozusagen. Die haben unterschiedlichen Wert. Es gibt billigere, die nicht so begehrt sind und dann neue, die ins Spiel kommen, sind erstmal ein bisschen teurer. Angebot und Nachfrage simuliert das so ein bisschen. Und da wir die Stadt quasi in Mannheim aufbauen oder in Manhattan, haben wir ein komplett quadratisches Raster vor uns, sodass wir genau wissen, G9 liegt also hier. Das ist ja wunderbar. Das liegt also genau vor F9. Das heißt, ich versuche jetzt F9, G9 und H9 vielleicht zusammen zu kaufen, diese Grundstücksflächen, weil wenn ich die dann 3 habe, dann kann ich da ein wunderschönes Dreiergebäude draufsetzen. So funktioniert das Spiel und da kommt auch dieser Wettstreit, was du Hate Drafting auch genannt hast. Wenn ich jetzt sehe, du oder der Steff, ihr habt da auch schon 2 Plättchen nebeneinander liegen, dann kann ich mir überlegen, gebe ich jetzt ein bisschen mehr Geld aus, um euch zu ärgern? Bringt mir das vielleicht dann auch selber was, weil ich dann da auch ein benachbartes Gebäude bauen kann, was dann von euch partizipiert und so weiter und so fort. Also wir versuchen einerseits unsere Ziele zu erfüllen, möglichst viele Grundstücke zusammen zu erkaufen, aber auch den anderen so ein bisschen in die Suppe zu spucken, nenne ich es jetzt mal, auf eine liebevolle Art und Weise. Und die andere Art, die wir als Spielzug haben, ist dann eben halt Gebäude bauen oder ich kann mir aus meinen Gebäuden, die ich schon habe, dann Geld erwirtschaften, weil ich brauche ja Geld, um wieder neue Grundstücke zu kaufen. Und diese Gebäudeplättchen werden dann einfach reingelegt, wenn ich eine Fläche habe mit diesen Karten, die ich mir da gekauft habe, mit den Grundstücken, dann darf ich da ein Gebäude hinsetzen. Und da kommt dann die zweite Phase ins Spiel, immer wenn ein Jahr vorbei ist, also es werden ein paar Kartenstapel erzeugt, das ist dann jeweils ein Spieljahr, nach 3 Jahren ist es dann vorbei. Und wenn ein Jahr rum ist, dann gibt es eine Zwischenwertung. Und da möchte ich einerseits natürlich schon möglichst viele Punkte jede Runde machen. Und da gibt es dann noch einen wunderschönen Wettstreit. Also auch hier, wir bauen nicht alle einfach für uns voreinander her, sondern ich versuche dann da auch die Mehrheiten zu haben, einen gewissen Vorsprung zu haben, um dann da mehr Punkte abzustauben. Das wird jetzt zu sehr ins Regeldetail gehen, aber da gibt es sehr, sehr schöne Mechaniken, die dann auch nochmal so eine Metaebene reinbringen. Ich muss immer gar nicht wettstreiten mit euch. Es reicht dann manchmal auch nur so ein bisschen mitzumachen, um vielleicht den guten zweiten Platz zu machen, der dann auch viele Punkte bringt. Und das ist, glaube ich, der Kernpunkt, warum mich dieses Spiel so begeistert. Es ist super einfach zu erklären. Man kann super schnell loslegen, auch mit Leuten, die nicht so spielerfahren sind und hat ein bisschen ein fieses Element drin, aber nicht so sehr, als dass man wirklich jetzt heulend vom Tisch rennt. Das war zumindest meine Erfahrung. Also es ist ein schöner Wettstreit, der auch motiviert. Und ich habe ganz viele Runden hier gehabt, wo die Leute gesagt haben, okay, nächstes Mal mache ich es besser. Ich passe besser auf, dass du mir dich dessen wegnimmst. Ich passe besser auf, dass ich da nicht ins Hintertreffen gerate. Und gerade diese Interaktion, dass wir da ein abstraktes Spiel spielen, Stadtplaner sind, aber trotzdem miteinander am Tisch um diese Stadthoheit kämpfen, das hat mich wirklich begeistert.
Ich finde es auch super. Also du hast eben ein Attribut gebraucht, liebevoll, das hätte ich in dem Zusammenhang nicht gebraucht. Es ist schon ein relativ harter Immobilienwettstreit, denn wir wissen ja alle, also bei Immobilien entscheidet Lage, Lage, Lage. So. Und wenn du 2 Grundstücke hast, die getrennt sind von einem Korridor, dann sichere ich mir das Ding natürlich, egal ob ich was davon habe oder nicht, weil ich verhindern muss, dass du da dein riesen Einkaufszentrum baust, ne? Oder dein riesen Wohnblock, der dir noch mehr Einwohner, noch mehr Ansehen, sowas alles gibt. Also es ist schon, man kann es hart konfrontativ spielen. Ich finde, es ist ein Spiel, die Mechanik ist wirklich genial, weil sie so logisch ist. Du guckst da rein, es ist wie ein Uhrwerk, es greift alles ineinander. Das Bild ist schlecht, weil es ist nicht so kompliziert wie ein Uhrwerk. Es ist einfach, relativ einfach und man begreift sofort, was das Spiel von einem will. Man begreift auch, was man selber will, aber man braucht etliche Partien, um zu begreifen, wie man das dann hinkriegt. Und das finde ich auch richtig toll. Aber ich habe das, was du als eigentlich als Fortschritt, dass es das mal als Kickstarter gab. Ich bin ja eigentlich eher so der Shut-up-and-take-my-money-Typ, wenn es irgendwie so Deluxe-Editionen gibt. Aber ich muss sagen, bei Foundations of Rome war ich raus beim Deluxe-All-In, wo man für tatsächlich 1.000 US-Dollar noch handbemalte Gebäude mitkaufen konnte. Aber ich finde es ein bisschen schade tatsächlich, dass es hier nur Plättchen sind. Es ist arg zweidimensional. Und da finde ich, ist auch hier wieder Form und Inhalt ist ein kleines Problem, dass es nicht ganz so geil aussieht, wie es ist. Das war so mein Spielgefühl.
Ja, da möchte ich wirklich widersprechen. Da, wenn du das mal gespielt hättest, wüsstest du, wie das an Übersichtlichkeit leidet, wenn diese ganzen Gebäude auch noch dreidimensional aus dem Spielbrett herausragen.
Du hast den 1.000 € Kickstarter gebackt. Du warst.
Nein, um Gottes Willen. Ich habe ihn mitgespielt, als ich auf der BGG-Con war. Und die haben ja quasi alle Spiele, die jemals existieren auf der ganzen Welt. Und eben auch dieses Foundation of Rome, was exakt das gleiche Spiel ist. Nur wir standen am Ende alle über diesem Spielbrett, damit wir überhaupt noch sehen konnten, was da eigentlich auf der anderen Seite losgeht. Und deswegen gefällt mir das hier als reduzierte Version besser. Denn genau diese Übersichtlichkeit ist eine große Stärke des Spiels. Ich habe so viele Spiele, wo ich gar nicht mitbekomme, was die anderen eigentlich machen. Aber hier auf diesem Spielbrett sehe ich ganz genau, der Manu hat da hinten ein Feld, ich habe da mein Feld. was kann ich jetzt machen, um ihn zu ärgern, was ich natürlich niemals machen würde, weil Hate Draften tue ich ja nicht. Ich mache nur das, was ich für mich will, ja. Aber dadurch weiß ich genau, was passiert, auch bei den anderen. Und das finde ich eine ganz große Stärke von dem Spiel, weil das geht häufig in diesen modernen Brettspielen irgendwie verloren, dass alle mit sich selbst beschäftigt sind und nur ganz wenig ist. Und wenn man dann zu tun hat, ist es meistens so ganz harte Konfrontation. Das ist ja hierbei reduziert, weil selbst wenn der andere mir was wegkauft, kriege ich ja trotzdem noch was. Ich kriege dafür eine andere Möglichkeit und sehe dann eine neue Option, wie ich irgendwas aufbauen kann und wie ich das machen kann. Also ich finde wirklich, es gefällt mir außerordentlich gut, wie das hier gelöst wurde und finde das ein ganz rundes Ding.
Wir haben es am Anfang öfters zu zweit gespielt, um es so ein bisschen anzutesten. Und das hat uns so ein bisschen, also ich verstehe, was ihr meint, aber uns hat so dieses Spiel ein bisschen ratlos zurückgelassen. Uns hat da irgendwie so eine Ebene gefehlt. Also man nimmt sich ja einfach die, also klar, man zahlt das Geld für die Blaupausen, das Errichten der jeweiligen Gebäude kostet dann nichts mehr, sondern man hat ja schon den Bauplatz sozusagen. Und ja, dieses Hate-Draften sehe ich, aber das hat für mich jetzt nicht so den Spielreiz ausgemacht, den anderen zu ärgern und so. Zu viert hat es wiederum mehr Spaß gemacht, aber jetzt auch nicht so, dass es mich gecatcht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war jetzt kein Spiel, wo ich sage, oh, das könnte ich jetzt jeden Abend spielen. Das leider nicht.
Ich war, als ich drüber nachgedacht habe, war ich eigentlich überrascht, wie viele Ebenen dieses doch recht regeltechnisch schlank konstruierte Spiel noch hat. Also was es uns über unser... Also Städte sind ja im Moment so ein Riesenthema. Ne? Skyline, Skyrise, Skybridge, Tower Up, Shake the City, Cities, eine Stadt für Amythis, Akropolis, Link City. Es gibt 1000 Stadtspiele. Das ist was, was uns fasziniert. Und wir fragen uns natürlich alle auch so im Sinne von Link City, wo man eine Stadt baut, nach Maßgabe, was könnte gut wohin passen und ist es eine gute Idee, das Seniorenheim direkt neben dem Friedhof zu errichten oder so. Hast du hier den Mechanismus eingebaut, der ist spieltechnisch gar nicht so relevant, aber du hast halt, du kannst deine eigenen Gebäude überbauen. Du hast erst ein kleines Gebäude, dann kaufst du vielleicht noch Nachbargrundstücke und dann reißt du die kleinen Gebäude schonungslos ab und dann hast du deine kleine Nachbarschaftsbäckerei und reißt sie ab, um dann ein Rieseneinkaufszentrum zu errichten. So geht ja Stadtentwicklung auch, ne? Also dass immer größere Komplexe entstehen und dass die Stadt im Grunde, ja, ich will nicht sagen menschenfeindlicher wird, aber es weist, ist es zu hoch gegriffen, wenn man sagt, da ist auch so ein bisschen Sozialkritik drin? Oder verrenne ich mich da bei Grundstein von Metropolis? Was meint ihr?
Also, boah, das wäre mir ein Schritt zu weit.
Aber was es wirkt sehr intellektuell, oder?
Ähnlich sehe, aber ja, aber, ja, absolut, aber immerhin. Es klingt gut. Ja. Aber was ich definitiv sehe, wo ich dir recht gebe, ist, dass es halt ein organisches Gefüge abbildet, wie Gentrifizierung funktioniert. So, ja, also wie du schon gesagt hast, aus diesen kleinen Gebäuden werden größere. Und was ich halt super finde, dass es auch mechanisch abgebildet ist, dass ich halt ein Interesse dran habe, wenn du da jetzt einen größeren Wohnblock baust, dass ich dann passende Servicegebäude nebendran baue. Das ist diese dritte Kategorie von Gebäuden, die mir Punkte geben, egal von wem das Gebäude ist. Also es gibt Gebäude, die geben nur mir was, Geld und Einwohner für die Mehrheitswertung am Jahresende. Aber wenn ich da halt ein dickes Gebäude hinsetze, dann kommen auf einmal alle Mitspielenden an und setzen da ihr Stadtgebäude hin. Ich nenne es jetzt mal irgendwie Rathaus oder so, keine Ahnung, was dann 2 Punkte gibt für jeden Anwohner, der da wohnt oder solche Geschichten. Ja. Und dadurch entsteht so ein organisches Stadtgefüge, dass dann auf einmal auch Bauplätze, die vorher total uninteressant waren, weil da gar kein Cluster entstanden ist von einer Farbe, auf einmal hat man da so einen Einer-Spot, der kostet dann irgendwie 8 Münzen und dann holt man sich den sofort und baut dann da sein Gebäude rein und partizipiert auf einmal von allen 4 umliegenden Gebäuden. Also das, finde ich, ist halt so eine Ebene, die da in diesem Spiel drin ist. Das finde ich total faszinierend. Mit so einem schlanken Regelwerk gibt es da so viele strategische Ebenen, die bei jeder Partie sich dann aber auch wieder dynamisch ergeben. Ich habe noch dieses andere Beispiel, das muss ich jetzt auch nochmal im Detail. Es gibt ganz oft bei diesem Spiel, ich würde Regina an der Stelle übrigens recht geben, dass es nicht das beste Zweierspiel ist. Da gibt es bessere Zweierpersonenspiele. Das Feld ist zwar ein bisschen kleiner, aber diese Dynamik kommt bei 3 bis 4 Leuten viel besser zum Tragen. Und einer dieser Mechanismen ist zum Beispiel, dass 2 Leute sich meistens darum streiten, wer hat die meisten Anwohner in diese Stadt gebracht. Weil dafür gibt es am Jahresende einen Bonus. Man kriegt aber immer so viel Punkte wie der nächste Platz vor dir. Ja, also wenn ich der Dritte bin in diesem Wettrennen, kriege ich so viele Punkte wie da, wo der Zweite steht. Das heißt, wenn zwei sich streiten, dann freut sich wortwörtlich der Dritte, weil ich muss da gar nicht mitmachen bei dem Rennen. Es reicht, wenn ich dann ein oder zwei Gebäude habe, die ein paar Bewohner in die Stadt bringen. Ich kriege aber trotzdem die Punkte von demjenigen, der da um den zweiten Platz kämpft. Ist ein bisschen abstrakt, aber das ist so, wenn man das mal verstanden hat nach der ersten Partie, ist das so clever, weil man dann auf einmal sagt, ja, wir streiten uns hier und wir geben aber eigentlich einer dritten Person die dicken Punkte, die da gar nicht mitmacht bei diesem Wettkampf. Und dass sowas in diesem schlanken Regelwerk drin ist, finde ich faszinierend.
Das fand ich auch überraschend. Das war erst ein bisschen kontraintuitiv und das hat sich auch fast etwas ungerecht angefühlt, dass die eigene Bösartigkeit so wenig belohnt wird.
Also ich war ganz begeistert, Maren, wie du erzählt hast, dass bei dir diese Stadt entsteht und du das so richtig mit den Gebäuden siehst. Das ist nämlich schon bei mir so ein kleiner Punkt, das sehe ich nicht so ganz. Also die Stadt kann ich noch einigermaßen sehen, wie sie entsteht, aber für mich ist es doch ein bisschen abstrakter. Also das ist da halt, das sind Gebäude, da setze ich irgendwelche Sachen hin, aber ich sehe da wirklich kein Einkaufszentrum oder eine Schule oder ein Rathaus oder irgendwas.
Ja, das kommt, weil du nicht die 1000 US-Dollar-Version hast, wo das Einkaufszentrum wahrscheinlich auch noch ausklappbare Schaufenster hat oder so. Also es
eher weniger, ja, weil es waren die Römer. Es war dann eher ein Aquädukt oder so, ja.
Ja, das ist allerdings wahr. Ach, die hatten doch auch bestimmt sowas. Also ja, aber es ist natürlich schon, also Immersion im eigentlichen Sinne entsteht eigentlich nicht, aber es ist so ein kleines Lehrstück auch, was sozial passiert, ne? Dieses, wenn zwei sich streiten, das finde ich ganz interessant, also dass man dann vielleicht auch ablässt von zu sehr Hate-Drafting-Methoden, die einen selber sehr viel kosten, weil es dann am Ende doch nicht so viel bringt. Also ich bin mit diesem Spiel auch noch nicht fertig, obwohl es halt eben so klar ist, was es kann und wie das geht, aber es hat halt erstaunlich viel Tiefe, ne?
Apropos Tiefe, ihr habt ja jetzt mal gesagt, dass es so eine Unlux-Version ist, nenne ich es mal, weil es ist wirklich sehr platt. Aber das Schachteldesign würde ich an der Stelle gerne noch loben, weil es wirklich super aufgeräumt ist. Wir reden ja oft, oder ich weiß nicht, wie es euch geht, ich reiß ganz oft Inlays aus den Spielen raus, weil die einfach nichts taugen, weil irgendwie Plättchen unten rausrutschen. Und hier hat man sein Spielbrett, also sein Tableau mit den ganzen Gebäuden, die sind in so einem Double-Layer. Und dann legt man die alle übereinander und im Karton ist dann eine Plastikplane drüber, die genau diese Aussparungen hat und dann kann man dieses Ding hochkant ins Regal stellen und es fällt nichts raus. Das fasziniert mich. Also nicht, dass wir hochkant Spiele einstellen würden, wir lieben ja Spiele. Ich lege die natürlich flach rein, aber es fällt nicht raus. Und das finde ich wirklich faszinierend, ohne jetzt übermäßig viel Plastik-Inlay drin zu haben, dass das wirklich clever durchdacht ist, dass man nicht stundenlang wie bei Brass Birmingham immer am Start einer Partie diese ganzen Gebäude da sortieren muss, wenn ihr wisst, was ich meine.
Finde ich auch total super. Ich mag das ja auch echt gerne, wenn sich die Verlage die Arbeit machen, die sonst ich mir machen muss, ne? Also sowohl beim Regelwerk als auch beim Aufräumen der Schachtel und beim Verstauen und so. Wenn da einfach schon was Durchdachtes am Start ist, das freut mich sehr. Also das kann ich, da gehe ich auf jeden Fall mit, aber ich hätte mir so ein bisschen mehr, ja, das hat in dieser Reduktion, also die Schachtel ist es super aufgeräumt, es ist ganz toll, aber es ist halt, diese Tetris-artigen Teile, die sind für mich so wenig immersiv. Es ist ein eher, auf dem Tisch dann ein eher, wie soll ich sagen, protestantisches Design.
Man hätte das Plättchendesign ein bisschen spielerischer machen können, da gebe ich dir absolut recht. Das sieht schon sehr trocken aus alles.
Aber es ist ein tolles Spiel. Das hat es übrigens auch gemein mit dem nächsten Spiel, das die Ehre habe, ich vorstellen zu dürfen. Da bin ich bin wirklich großer Fan von Formidable, einem Spiel von Friedemann Friese, erschienen bei 2F-Spiele. 1 bis 4 Spieler ab etwa 10 Jahren, dauert eine halbe Stunde ungefähr und ist so ein wirklich laid-back, Absacker, großartiges Spiel, unglaublich belohnend. Ich erkläre euch mal, worum es geht. Also, wir haben den Bauernmarkt, wir waren ja schon auf der abgelegenen Insel, wir waren in der Großstadt, jetzt sind wir auf dem Bauernmarkt und wir haben jeder einen Stapel mit Handelskarten, je nachdem, man kann das auch ausgezeichnet Solo spielen, ich bin gar keine Solospielerin, aber Formidable habe ich ein paar Mal Solo gespielt, auch einfach, weil ich so begeistert war. Und du hast so einen Stapel von 15 bis 30 Karten, je nach Mitspielerzahl, diese Karten willst du loswerden, so, du musst sie einfach erfüllen. Da steht dann, immer steht was oben und es steht was unten. Das oben musst du zahlen, um das unten zu bekommen. Also oben steht, du hast Du hast in dem Spiel hast du 5 Ressourcen: Schweine, Schafe, Gurken, Tomaten und Getreide. Und dann steht oben sowas wie: Gib 3 Getreide ab, um ein Schwein zu bekommen. Und auf einer anderen Karte: Gib ein Schwein ab, um eine Gurke und eine Tomate zu bekommen oder so. So, sobald du die Karten erfüllt hast, legst du sie ab. Und sobald sie abgelegt sind, verwandeln sie sich in Geld. Auf der Rückseite ist so eine Münze abgebildet. Und für dieses Geld kann ich mir dann auch wieder Sachen kaufen, sodass ich weitere Karten erfüllen kann. Und ich kann in meinem Zug bis zu 3 Karten ausspielen. Und wenn alles gut läuft, tue ich das in jedem Zug. Dann bin ich natürlich auch schnell durch. Das passiert aber fast nie, weil man vielleicht die Karte hat: Ich habe ein Schwein und kriege 3 Getreide, und mit den 3 Getreide kann ich nichts mehr machen und dann ist der nächste dran. Dafür aber gibt es in der Mitte des Tisches eine Auslage von Handelskarten, die ich auch erfüllen kann. Jetzt frage ich mich natürlich, warum soll ich das machen? Ich habe ja schon meine liebe Mühe, meine eigenen Handelskarten zu erfüllen und loszuwerden. Was soll ich mir da noch weitere ans Bein binden? Aber die helfen mir vielleicht, genau die Ressourcen zu bekommen, die ich noch brauche. Und wenn ich die erfülle, verwandeln die sich auch in Geld auf meinem Stapel. Eine weitere Besonderheit ist, ich ziehe nicht automatisch nach, sondern neue Karten von meinem Nachziehstapel muss ich mir auch irgendwie erwerben. Entweder durch Aktionen, also ich kann in jeder Runde eine Aktion machen, die mir eine Art von Ressource gibt, oder eben auch Karten. Oder ich habe Karteneffekte, die sagen, gib 2 Schweine ab und kriege 5 Karten oder was auch immer. Das macht so Spaß, es ist so belohnend, und sich diese Kettenzüge auszudenken, wie ich dann doch irgendwie wieder an das nächste rankomme, das begeistert mich wirklich ungemein, weil es so einfach zu durchschauen ist, was das Spiel von mir will. Die Symbolik des Spiels ist nicht immer einfach. Man muss immer zu Anfang muss man viel nachgucken, in der Regel, was jetzt was bedeutet, ne? Also welches Bild wofür steht. Aber dann spielt es sich extrem fluffig. Und ich finde, es spielt sich so unter. Es ist wirklich, es ist sehr entspannt. Es ist sehr entspannt. Was denkt ihr?
Ich hatte sehr viel Spaß mit Formidable. Also gerade dieses am Anfang feststellen, oh, da kann ich Kettenzüge machen. Was ich auch noch eine interessante Ebene finde, ist, dass diese Handelskarten, die ich ja dann erfüllt habe, auch als Währung gelten für Sonderzüge, die ich machen kann. Das heißt, entweder, dass ich mich auf dem Markt auf ein Feld stellen kann, wo bereits schon jemand ist, oder mir zusätzlich Ressourcen aus dem Markt geben kann. Und dass die einzige Siegbedingung die ist, dass ich alle meine eigenen Handelskarten runtergespielt haben muss. Was ein kleiner Kritikpunkt von meiner Seite ist, ist da der Glücksfaktor. Weil es natürlich, also es ist kartengetrieben, und ich hatte so meine ersten Partie so, dass ich mit Basti gleich auflag. Also wir waren wirklich ähnlich und haben ähnlich unsere Handelskarten runtergespielt. Und dann hatte ich als eine von den letzten Karten eine Karte auf der Hand, wo ich wieder 3 Karten aus der Auslage aufnehmen musste, die ich dann ja auch wieder erfüllen musste. Und so wurde ich dann von Basti geschlagen, einfach nur mit dem Pech, dass ich keine normale Karte mehr hatte, sondern einfach wieder mehr Handkarten bekommen habe oder Handelskarten, die ich dann zu erfüllen hatte. Das ist so ein bisschen, das war so ein bisschen Negativpunkt. Und wie es den einen so geht, der kann tolle Kettenzüge machen, weil die Karten, die man bekommt, super zusammenpassen. Und eine andere Mitspielerin hatte das letzte Mal so die Erfahrung, dass sie nur Karten auf der Hand hatte. Also sie hatte aber schon ihre kompletten Handelskarten auf der Hand und hat einfach keine Ressourcen bekommen über die Handelskarten als Belohnung. Und mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ich finde gerade diese Kettenreaktionen sind oft ein bisschen ermüdend, wenn man sie nicht selber macht. Weißt du, wie ich meine?
so motivierend.
Die anderen haben immer so tolle Kettenzüge. Ja. Und dann so, oh ja. Und dann fängt man an, sich dabei zu ertappen, dass man nicht so genau zuhört und aufpasst, ob das jetzt alles so passt. Und dann träumt man so ein bisschen und dann kann der da nochmal 2 Karotten und hier nochmal und das Schweinchen, okay. Und dann nickt man so und glaubt es halt irgendwie schön und dann hat man verloren. Also so ist meine Spielerfahrung mit Formidable. Die anderen machen immer 1000 Sachen und ich wundere mich, warum ich nicht vom Fleck komme. Es mag ganz persönlich mein schlechtes Spielen sein, da gebe ich offen zu, aber mich motiviert es nicht genug, wie anscheinend die anderen Menschen um mich rum, die dieses Spiel dann viel, viel besser finden. Aber auch nicht alle. Also es ist ein sehr stark polarisierendes Spiel hier bei uns. Manche wie du, Marin, sind total begeistert und finden es klasse, dieses Hin- und Hergetausche. Und ich habe so das Gefühl, das ist halt wirklich nur das. Also man ist erstmal damit beschäftigt, ewig lang diese Ikonografie zu verstehen. Und wenn man es dann verstanden hat, dann fällt auf, dass hinter dieser schönen und wie ich finde sehr schön gestalteten, lustigen Comic-Grafik halt einfach nicht viel mehr Spiel ist, als ich tausche das gegen das und damit tausche ich das und damit tausche ich das und dann tausche ich das. Und das war mir persönlich, irgendwie hat mich das nicht so begeistert. Ich verstehe aber, warum Leuten das Spaß macht.
Was mich auch da irritiert hat, war, dass immer von Feldfrüchten gesprochen wurde.
Ja, Schweine sind Feldfrüchte, die sind vegetarisch, haben wir gelernt.
Ja, das habe ich aber auch erst in der zweiten Partie gecheckt, dass wirklich alle Waren am Markt Feldfrüchte genannt werden. Das
und ich finde, das ist aber eigentlich ein Beleg dafür, wie gut dieses Spiel ist. Denn Klaus Teuber hat mal gesagt, ein gutes Spiel ist so robust, dass es auch verzeiht, wenn die Leute es nicht mit korrekten Regeln spielen. Also es ist so einfach und so einfach gestaltet. Also dieses Spiel ist das Äquivalent einer Gummizughose. Ne? Also du hast halt, es lässt dir halt jede Freiheit, die du brauchst, um da zu spielen. Und es will auch nicht mehr sein, als es ist. Ich meine, wir reden hier von einer halben Stunde. Also wenn es sich jetzt über 2 Stunden ziehen würde mit ewigen Kettenzügen und so, da würde ich dir total recht geben, Manu. Das fände ich auch zu viel. Aber so eine halbe Stunde, sich mal dieses mal nicht mehr den Bauch einziehen und den Kopf so auf so mittlere Betriebstemperatur und dann zu gucken, dass man so ein paar richtig gute Züge hinkriegt und die Befriedigung, so ein paar Karten einfach wegzuspielen, das finde ich halt auch richtig schön. Und ich habe es, als ich es mal solo gespielt habe, das war für mich eigentlich eine ganz tolle Erfahrung. Und dann kam halt der 7-Jährige dazu und wollte wissen, was ich da mache. Ich habe es ihm so ein bisschen erklärt. Und als ich dann das nächste Mal nach ihm guckte, spielte er es selber solo nach selbst erfundenen Regeln. Und auch das ging irgendwie prima, weil dieses Spiel hat einen so hohen haptischen Aufforderungscharakter. Du hast diese 5 verschiedenen Ressourcen. Das sind alles so Holztierchen und Holzfrüchte. Am Anfang sortiert man die noch fein, aber weil so viel getauscht wird, liegt das dann nach 5 Minuten sowieso alles in so einem riesigen Schweine-Schaf-Getreide-Tomaten-Gurke-Haufen. Also im Grunde schon als fertig angerichteter Feldfrüchte-Salat. Und ist wirklich entspannt, oder? Aber Steff, du hast noch gar nichts gesagt.
Nee, ich habe mich ein bisschen zurückgehalten, weil ich habe noch überlegt, als du so begeisternd angefangen hast, ob ich mich vielleicht einfach nur irre und du recht hast und das Spiel ja, hervorragend natürlich. Toll ist.
Selbstverständlich. Wie könnte es anders sein?
Und ich finde, es ist ein sehr rundes Spiel. Insoweit gebe ich dir recht. Aber wir hatten ja vorhin schon diesen Vergleich bei Grundstein mit Metropolis, dass es da halt wirklich abgeht auf dem Spielfeld. Und hier ist genau dieses Nebeneinander-Herspielen. Und ich warte, bis die anderen 3 ihre Züge so gemacht haben, weil die mich nicht besonders tangieren. Und es ist zwar schön, wenn ich selber diese Kettenzüge habe und das alles so schön abspielen kann, nachdem ich 10 Minuten lang nachgeguckt habe, wie die ganzen Symbole zu verstehen sind. Klar, man kommt dann schon rein. Aber trotzdem war am Ende für mich eher so das Gefühl, so Rohstofftauscherei habe ich halt schon sehr oft gesehen. Und vor allem, wir haben ein Spiel von Friedemann Friese, der eigentlich dafür bekannt ist, dass er uns immer Spiele liefert mit irgendeinem ganz besonderen Twist oder irgendwas, was da ganz ungewöhnlich ist, was man so noch nie gesehen hat. Und hier fand ich irgendwie, das fühlt sich alles sehr bekannt und gewohnt an und mir ist bis jetzt noch nicht der Twist aufgefallen, wo ich sage, dass der mich so begeistert, sondern es ist in sich ein sehr rundes, ein gelungenes Spiel, aber er findet das Rad bei Weitem nicht neu.
Ein kleiner Twist, den man ihm definitiv geben muss, sind diese Regelbrecher. Also, dass man wirklich dieses erwirtschaftete Geld verwenden kann, um dann Regelbrecher, so heißen die dann tatsächlich auch, einzusetzen, die einem dann Sachen erlauben, die einem die Regel nicht erlauben. Das ist so ein kleiner Kniff, der drin ist, der diese Tauschorgien dann halt noch weiter befeuert. Sodass ich dann halt ganz minimal eben, ja, ich gebe dir recht, minimaler Kniff, aber er ist zumindest da. Also es ist nicht so, dass wir wirklich nur tauschen, sondern das muss man schon auch noch taktisch mitspielen lassen und mitdenken, um dann auch wirklich die eine Nase vorne weg zu sein. Aber das Kartenglück war mir dann an der Stelle tatsächlich auch ein Ticken zu hoch, was Regina beschrieben hat. Manchmal sitzt man halt wirklich da und denkt sich, oh nee, jetzt kommt schon wieder nicht die passenden Karten, die ich will. Das kann auch schon ein bisschen für Frust sorgen.
Es gibt aber auch diese Glücksmomente, wo du denkst, ja, mit dem Umweg über die Auslage in der Mitte kann ich es dann doch noch schaffen, irgendwie mir diese vielen Ressourcen zu holen, um meine Karten zu erfüllen. ich gebe euch recht, es hat nicht die Tiefe von Weimar, aber es hat auch nicht den Anspruch. Es ist ein sehr entspanntes Spiel, das, wo man leicht reinkommt und wo man leicht auch, wenn man spielt, dann gucken einem Leute über die Schulter und fangen dann schon an mitzudenken quasi. Ich finde, es hat einen hohen Aufforderungscharakter. Aber ja gut, man kann geteilter Auffassung sein, man kann das Spiel nicht so gut finden wie ich, dann hat man halt nicht recht. Nee, aber ich verstehe schon, was du meinst, Steff. Aber ich finde es, also so ein Spieleregal ist ja auch wie so ein Buffet in so einem Luxushotel. Du musst ja nicht jedes einzelne mögen, um die ganze Pracht gutieren zu wollen. Will sagen, ich glaube, dass wir auch solche kleinen, unprätentiösen Spiele brauchen, die halt dieses so schaffbare Aufgaben geben, an denen man ja auch wachsen kann, weil ich bin auch mit jeder Partie tatsächlich besser geworden und deswegen hat es mich dann auch, und vielleicht ist das ein Indiz genau dafür, dass du, ich sag's ungern, mit deiner Kritik auch recht haben könntest, dass ich es dann tatsächlich so gerne auch solo probiert habe, ne? Weil dann muss niemand warten, dann kannst du halt ganz lange dran rumprobieren und kannst dann versuchen, möglichst rasch zum Zug zu kommen. Also wir könnten jetzt zum Beispiel eine Partie Formidable darum spielen, wer jetzt die Moderation übernimmt, denn genau darum geht es jetzt beim nächsten Spiel, dass man genau das will. Also ich liebe diese Rolle ja sehr. Ich habe ja alle anderen Jurymitglieder weggebissen, um diesen Podcast machen zu dürfen. Und es gibt ein Spiel, das genau dieses Gefühl simuliert. Das ist das Spiel Wer stiehlt mir die Show? Das basiert auf der gleichnamigen TV-Show, die auf Pro7 läuft in Deutschland. Das Spiel stammt von Florida TV und dem Autoren Jens Merkel, ist für 2 bis 5 Personen ab 10 Jahren. Erschienen ist es bei Ravensburger und ungern gebe ich jetzt die Moderation ab an Steff, der uns dieses Spiel vorstellt.
Ja, deine Bisswunden sind tief, Maren. Also ich spüre sie noch immer. Aber jetzt bin ich mal dran mit der Moderation. Genauso wie im Spiel übrigens auch, wo wir die Moderation auch teilen müssen. Denn das Tolle ist, ich brauche jetzt ganz wenig Regeln eigentlich hier erklären, denn wer die Spielshow kennt, der weiß auch eigentlich schon, wie das Spiel funktioniert. Es geht einfach darum, dass wir das Best-of-Quiz-Format haben. Also wir haben verschiedene Kategorien, die wir hintereinander nach durchspielen. Also in dem Spiel gibt es ganz, ganz viele, die angeboten sind. Wir spielen aber nur 6 davon und dann noch im 7. die Finalrunde. Am Anfang sind erstmal die leichten 5, die kennt man aus der normalen Quizshow. Also ganz 5 einfache Fragen, die natürlich jeder von uns beantworten kann und es überhaupt nicht peinlich ist, wenn man davon etwas nicht weiß. Und dann entscheidet sich die Person quasi, die die meisten Punkte da gesammelt hat, darf die nächste Runde moderieren und darf dann auch entscheiden, welche Kategorie jetzt gerade gespielt wird. Und dann gibt es ganz schöne Würfel, die man selbst zusammenbauen kann, wo die Regeln erklärt werden, wo die Person dann die Moderation übernehmen darf und einfach vorliest, wie die nächste Runde funktionieren wird. Und das Spiel lebt davon, diese Moderation aufzufüllen. Also für mich jetzt am besten funktioniert, wenn derjenige dann so richtig dann drangekommen ist, so, jetzt bin ich mal dran mit meiner Runde, jetzt nehme ich das Ganze mal hier in die Hand und erzähle euch mal, wie man richtig moderieren kann. Und sagt der andere, ich kann das aber viel besser. Denn dann wechselt das in der nächsten Runde wieder. Da wird man anders moderieren. Und es geht darum, diese Münzen zu sammeln. Wenn wer die meisten Münzen hat, darf am Ende ins Finale und dann wird der andere zum Kontrahenten, der danach noch die anderen, der dann die Punkte noch vorweisen kann. So. Was mag ich daran? Also erstmal die ganze Aufmachung. Wenn man die Quizshow kennt, merkt man auch, die haben sich im Vorfeld Gedanken gemacht, was ist das Zentrale der Show? Das heißt, man braucht ein Pult. Also jeder von uns hat ein kleines Pult vor sich stehen, wo man auch schon die Münzen hineinsetzen kann. Auch das zelebrieren wir immer sehr feierlich. Wenn einer eine Münze gewinnt, dann darf der aktuelle Moderator die Münze übergeben und dann setzt du die in dein eigenes Pult hinein. Es sind Stifte dabei, die abwischbar sind, wo du auch deinen Namen draufschreiben kannst, deinen Punktestand und so weiter. Es wird so ein bisschen Quizshow-Feeling wirklich im Wohnzimmer dadurch entsteht. Und dann die große Stärke des Spiels sind tatsächlich die ganzen Quizformate, die drin sind. Die sind sehr inspiriert von der Show, aber so originell. Und ich mag das einfach, wenn dann plötzlich eine Kategorie kommt. Meine Lieblingskategorie ist das, wo man gar nicht weiß, was überhaupt die Frage ist. Also wo irgendwas erzählt wird und danach soll man irgendeine Antwort geben. Man überlegt sich, ich habe die Frage eigentlich noch gar nicht verstanden. Aber genau das ist der Sinn dieser Kategorie. Also dass da irgendwas gesagt wird und danach musst du erstmal rausfinden, hä, ich habe eine Bahnhof verstanden, kannst du es nochmal vorlesen? Und dann merkt man irgendwann, okay, das war damit gemeint und jetzt weiß ich, warum Claudia Schiffer die Antwort sein muss. Ja? Solche Dinge kommen darin vor und deswegen auch sehr viel Erinnerungswürdiges. Also man hat einfach Momente, wo man genau gewusst hat, ach ja, das war das, wo du das und das gewusst hast. Und deswegen hat der andere, die nicht in die Show reingekommen und so weiter. Finde ich hervorragend, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und es gibt auch Verbesserungen zur normalen Quizshow, denn das Finale, wo normalerweise ja die ganzen anderen über nicht mehr involviert sind, haben hier auch eine Funktion, denn die dürfen die Fragen aussuchen. Und das finde ich total clever, das sollten sie in der Originalshow eigentlich auch so machen, dass man halt genau weiß, der Joko, der kennt sich halt so gut in Geografie aus, ich werde jetzt nicht die Geografiefrage nehmen und genauso mache ich das nämlich auch. Der Manu kennt sich gut mit Computer aus, Maren, das suchen wir nicht für den Manu aus, wir nehmen mal schön hier die Politikfrage, ja, damit der andere auch eine Chance hat. Ich muss dazu sagen, ich bin ja ein großer Game-Show-Fan. Also ich bin ja so ein Kind, das Familienduell angeschaut hat, immer wenn es krank war und ich in die Schule musste und so weiter. Deswegen habe ich natürlich auch so ein bisschen Gene dafür, dass mir so eine Umsetzung gefällt. Aber ich muss wirklich sagen, in den letzten Jahren hatten wir nie so eine gelungene Version eines Quizformats wie hier.
Ich habe am Anfang gefremdelt, muss ich sagen, weil ich kenne die Show überhaupt nicht. Ich gucke so Shows nicht. Du hast jetzt in deiner Beschreibung, ich habe mitgezählt, dreimal die Formulierung gebraucht, wenn man die Show kennt, dann XY, da bin ich normal schon raus, weil wenn ich die Show nicht kenne, dann erkenne ich auch keine Elemente wieder und dann ist es mir so hoch wie breit, ob die in ihrer Fernsehshow einen Pult haben oder nicht. Und auch die Aufmachung dieses Spiels, das natürlich sich klar an die Fans dieser Show richtet, hat mich echt total abgestoßen. Aber das Spiel war dann saugeil. Also, aber ich musste mich da erstmal überwinden. Das hat für mich eine Hürde dargestellt. Und das ist natürlich auch das, woran so ein Format immer krankt. Wenn du das halt so für die Fans machst, dann machst du es halt für die Fans, ne? Oder?
Klar, es ist ein Lizenzprodukt, aber es ist ja ein Lizenzprodukt, wo man die Lizenz nicht. Also es ist jetzt ja nicht der Schwarzwald-Klinik-Simulator, wo man wissen muss, mit wem Dr. Brinkmann mal eine Affäre hatte. Weißt du? So, das ist ja kein Quiz für Fans, sondern es funktioniert ja einfach auf der Ebene, es ist ein modernes Triple Pursuit mit absurden Fragekategorien.
Ja, aber es sieht so aus, oder? Regina, bist du Fan von Wer steht mir die Show?
Ich kenne die Show rudimentär, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, ich habe mir noch nie eine Show davon ganz angeschaut, muss ich ehrlich zugeben. Klar, ein bisschen was bekommt man mit über Social Media, aber so die einzelnen Formate oder die einzelnen Minispiele, sage ich jetzt mal, die kannte ich so jetzt auch nicht und musste mich da auch erstmal einlesen. Und das war dann schon so ein bisschen so, aha, okay, was will jetzt das Spiel von mir, wo ich mir dachte, naja, wer halt die Show jede Woche guckt, der hat da schon eine kleinere Hürde. Der sagt, ah ja, klar, das ist das Spiel und das spielen wir jetzt so und so runter. Das stimmt schon. Aber toll und ist in jeder Runde bei uns gut angekommen. Und auch wieder über mehrere Generationen. War auch ein Spiel, was wir in der Familie gespielt haben und wo wirklich auch mein Papa mit knapp 70 dann noch da saß und seinen Spaß hatte.
Aber du musst schon, wahrscheinlich stammst du auch einer Familie von Rampensäuen, oder? Weil wenn du das nicht kannst, dann bist du bei einer Kategorie wie Was machen Rachen, wo du Lied gut gurgeln musst und die anderen müssen es irgendwie erkennen oder so. Da bist du ja verloren, ne? Wenn du jemand bist, der das nicht gerne macht.
Das stimmt, aber man kann sich das ja durch die einzelnen Kategorien, die es ja auf jeder Ebene gibt, also man kann ja aus drei verschiedenen Spielen ja dann wählen, welches man macht, kann man da eigentlich schon das schön umschiffen, dass mein Papa auch nichts gurgeln muss, sagen wir es mal so.
Ihr habt ihn davor bewahrt.
Aber an der Stelle wollte ich nochmal reinkrätschen. Die Kategorien sind wirklich jetzt nicht 1:1 aus der Show. Das ganze Ambiente und das ganze Setting und dass es absurde Kategorien gibt, bei der man als Quizzender nicht unbedingt weiß, was jetzt kommt. Das ist ein Element der Show, aber es ist nicht 1:1, dass alle bekannten Formate, weil wenn man die Show jede Woche guckt, also die kommt ja dann immer 5-6 Mal oder so und dann ist wieder eine Staffel vorbei, wenn man die jedes Mal geguckt hat, sind ja trotzdem immer wieder neue Sachen dabei. Also das Konzept der Show ist, dass sie immer überraschend ist und es nur ein 2-3 Stellen so ein wirklich festes Format gibt. Das ist der Anfang und das ist das Finale. Und dazwischendrin ist wirklich pures Chaos und Anarchie, soweit man es im Privatfernsehen treiben kann. Und das, finde ich, passt zu diesem Spiel auch hervorragend, dass die Kategorien halt so, ich vergleiche es mal mit einem Computerspiel, es gab früher das Quizspiel You Don't Know Jack. Ja, wer jetzt die Show nicht kennt, aber das vielleicht noch kennt, das war auch so, dass dann halt eine Frage kommt, bei der die Frage rückwärts vorgelesen wird und man steht erstmal da und denkt sich, was? Das ist das, was du meintest, Steff, glaube ich auch. Dann wird die Frage rückwärts vorgelesen und dann muss ich erst kapieren, was will der Moderator, die Moderatorin gerade von mir, muss dann umdenken und dann den Buzzer drücken und dann die Antwort auch rückwärts sagen. Wenn man auf solche Spielereien steht, und das tun in der Regel ja Spieler und Spielerinnen, die auch mal Partyspiele spielen, da ist sowas wie Gurgeln ja die kleinste Übung, die wir uns zugetraut haben. Seit das Nilpferd in der Achterbahn, was ich schon alles Blödsinn am Tisch gemacht habe, da muss man die TV-Show für nicht kennen. Also wer Partyspiele und Activity-Sachen mag, der wird in diesem Spiel auch glücklich werden. Da muss man die Lizenz nicht gerade kennen oder mögen. Also ich glaube sogar eher, ein ganz wichtiger Punkt, den ich ganz viel bekommen habe bei Leuten, die die Show wirklich heiß und innig lieben, dass sie sagen, es ist ja gar nicht das Beste aus der Show drin, nämlich die Musikspiele, Steff. Das ist, glaube ich, so das einzig große Manko, was dieses Spiel hat.
Sie liefern es nicht mit einer Band aus. Eigentlich müsste eine Band mitkommen, oder?
Weil in der Show ist es eine fantastische Liveband, die dann oft solche Spielchen machen wie, es wird ein aktueller Song mit einem aktuellen Text von einem anderen Song gemischt und dann muss man beide Songs erraten. Sowas geht natürlich am Brettspiel jetzt in der Form, wie es jetzt hier präsentiert wird, nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass sowas noch nachgeliefert wird, aber in der jetzigen Version ist das Gurgeln schon das Höchste an musikalischem Glücksgefühl, was man da haben kann.
Immerhin haben sie so einen QR-Code, wo du dir die einzelnen Kategorien von Joko selbst erklären lassen kannst. Also ich fand interessant, dass es hat so ein Partyspielgefühl, aber du hast ja eigentlich nur bis zu 5 Personen und da ist es nach oben abgeriegelt. Also es ist nicht so, dass du so eine ganze Partygesellschaft da mitnehmen kannst. Ich fand das wirklich, ja, überraschend intensiv und irgendwie sehr, sehr cool als Spielgefühl.
Wir haben es tatsächlich öfters mal in Teams gespielt, was auch ganz gut funktioniert hat. Hat das noch jemand probiert oder?
Ja, nur, dass irgendwie ein Pärchen mal zusammengespielt hat, wenn wir zu 6 waren oder sowas. Aber so richtig in Teams haben wir es eigentlich nicht gemacht. Aber du hast recht, das wäre eigentlich eine super Idee für eine Erweiterung oder sowas.
Ja, weil so bringen wir auch immer, also wir haben ein paar Quizspielmuffel dabei, die mir so sagen, ja, ich weiß ja eh nichts und so weiter. Und dann sagen wir immer, ja, okay, dann machen wir da ein Tandem. Und so kriegen wir die auch dazu, das zu spielen. Und die haben dann auch sehr oft Spaß damit.
Gute Idee. Also ich war jetzt noch erstaunt, Maren, dass du gesagt hast, dass es so schwierig ist für Leute, die die Show nicht kennen, weil ich habe echt eine andere Erfahrung gemacht. Bei mir kamen auch die Leute gut rein, die die Show kennen, aber ich habe halt mitgespielt und konnte natürlich dann auch leiten und habe schon gewusst, wie die Runden funktionieren, wie das Ganze ist. Mein größter Kritikpunkt ist eigentlich die Spiellänge, weil da hatte ich schon manche Leute, die dann doch gesagt haben, okay, jetzt ist es vielleicht doch ein bisschen zu lang dafür, dass es halt ein Quizspiel ist. Also, aber das ist halt die echte Show und die dauert halt auch 1,5 Stunden und so viel Zeit muss man halt für die Quiz schon auch einbringen.
Da muss man sich committen. Also das Problem, was unsere Runde vielleicht hatte, war, dass sie zur, es waren 2 Leute in dieser Runde, die die Show kannten und liebten und der Rest kannte sie nicht und hatte keine Gefühle in jeder Hinsicht. Und dann diese beiden Leute, die bildeten dann so eine Fraktion, die sagten, oh, das kennst du, ne? Also so Insider-mäßig so ein bisschen. Das hat aber auch nicht sehr gestört. Also für mich war überraschend, dass ich dieses Spiel, obwohl ich die Schachtel abschreckend furchtbar fand und dachte, oh Mann, ja, muss ich wohl mal spielen, weil, ne? Und dann hat es mich wirklich gecatcht und ich hatte so ein Gefühl, wie ich es zuletzt hatte beim, glaube ich, als das Kneipenquiz so neu war und dann so als Welle kam, dass ich dachte, hoppla, sowas geht auch, ne? Also Quizspiele müssen nicht so langweilig sein wie Trivial Pursuit und wer hat den größten Arbeitsspeicher im Hirn oder so, sondern sie können auch witzig sein und überraschend und ganz neue Schachteln aufmachen. Das fand ich irgendwie cool. Und also ich würde es jederzeit empfehlen, aber ich würde vielleicht eine andere Schachtel drumherum packen. Vielleicht bastel ich noch
das,
eine.
Mit der redaktionellen Arbeit wollte ich auch noch betonen. Also wir sind es ja gewohnt, dass halt redaktionell oft einfach bei Lizenzspielen weniger Liebe reingegossen wird, weil einfach das Produkt sich von selbst verkauft, wenn da eine starke Marke dahinter ist. Da gibt es ja unzählige Beispiele und das ist hier nicht der Fall. Also das wollte ich nochmal betonen. Man muss hier nicht Angst haben, es ist ein schnell hingerotztes Lizenzprodukt zu einer ProSieben-Sendung, sondern es ist ein ein vollwertiges, tolles Quiz. Und sie haben sogar einige Sachen, wie du, Steffi, ja auch schon gesagt hast, besser gemacht als in der Show. Denn in der Show fliegen die Prominenten, also es sind immer vier Leute, die raten, und die fliegen raus. Player Elimination wäre in einem Brettspiel, was 2 Stunden dauert, absolut tödlich. So, das ist nicht keine gute Idee, dass die Leute dann rausfliegen. Und das haben Florida TV und Jens Merkel hier hervorragend hingekriegt, dass sie sich überlegt haben, wer gerade führt, der moderiert die nächste Kategorie. Das ist auch gleichzeitig ein Catch-up-Mechanismus. Dadurch bleibt das Spiel nämlich auch bis zum Ende spannend. Und es ist nicht einfach nur eine Abfrage, wie du, Marin, es gesagt hast, so wer weiß am meisten, sondern wer kann mit der Situation, die gerade gefordert ist, am besten umgehen. Manchmal ist es Wissen, manchmal ist es Spontanität, manchmal ist es irgendwie Kreativität. Also auch als jemand, der nicht alle Hauptstädte in Europa auswendig weiß, kann man dieses Spiel gewinnen. Ja, man wird vielleicht in einer Kategorie mal weniger Punkte haben, dann kommt aber die nächste, wo man dann irgendwie zocken, wo man schätzen muss, wo man irgendwie auch Punkte clever setzen muss und taktieren kann, und auf einmal ist man doch im Finale, und das ist wirklich hervorragend. Also wie bei den Quizspielen wirklich eines der besten Quizspiele, die in den letzten Jahren rausgekommen sind.
Das finde ich auch. Und ich fand auch, was Regina sagte. Also ich bin ganz bezaubert davon, was du erzählst von deiner Familie. Ne? Also der 70-jährige Vater macht mit, ne? Neffe und Nichte machen mit. Und das klappt dann auch. Und genau so soll Spielen ja auch funktionieren, ne? dass man da ganz tolle Erlebnisse hat. Es ist ja nur die Hälfte des Spiels in der Schachtel. Die andere sitzt um den Tisch. Ne? Und wenn es da nicht passt, dann hat es ja auch alles keinen Sinn.
Und es können auch manchmal Leute mitspielen, die gar nicht am Tisch sitzen. Also das fand ich auch noch mal ganz witzig, wenn alle am Tisch sitzen und wild Leute anrufen, mitten in der Nacht am besten, und von denen jetzt Antworten auf irgendwelche Quizfragen brauchen.
Oder durch den Raum rennen und dieses Figürchen ja. suchen müssen oder so, ne? Oh Mann, ja. Ja, wir nähern uns dem Ende dieses Podcasts. Jetzt würde ich von euch gerne noch wissen, was kommt bei euch als nächstes am Wochenende auf den Tisch? Steff, fang mal an.
Star Trek Captain Chairs.
Ach, bei mir auch.
Damit hast du nicht gerechnet, oder?
Doch.
Ach, bei dir auch?
Okay. Ja, bei mir auch. Aber ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ich habe die Schachtel hier. Ich habe jemanden, der es kann, aber ich habe es noch keinen Zug gespielt. Was kommt bei dir auf den Tisch, Regina?
Wir werden jetzt noch am Wochenende Rewild spielen. Das haben wir schon 2-3 Mal probiert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Nee, sagt mir nichts.
Rebirth?
Nein, Rewild.
Ah, sagt mir nichts, ne?
Man puzzelt so ein bisschen Aachen Nova-Vibes, also man puzzelt einen Urwald zusammen. Aha. Und muss da Tiere einziehen lassen. Und der Kniff ist, bei manchen kann man, also wenn man Regenwald-Biotop hat, dann kann man da auch große Bäume reinsetzen, auf die dann die Tiere draufziehen. Also kann man in mehreren Ebenen spielen, was ganz nett ist. Und heute bin ich ja allein zu Hause und ich werde mich noch nach Carp City begeben. Ich weiß nicht, habt ihr davon schon gehört?
Ja, dieses Buch mit den Aufklebern, ja. Diese bunte Wimmelbilder, in denen man Rätsel löst und Geschichten erlebt.
Ja, das ist ganz, ganz toll. Das ist seit Januar bei mir und ich habe da bestimmt schon 20 Stunden reingesteckt und bin noch lange nicht am Ende. Also da kann ich mich wirklich stundenlang verlieren, wenn ich mal hier alleine bin. Das ist wirklich wunderbar.
Auch eine schöne Empfehlung. Was kommt bei dir auf den Tisch, Manu?
Pokémon Pokopia. Ach nein, Quatsch, nein. ich will Moon Colony Bloodbath jetzt ausprobieren. Das kam bei mir jetzt auch gerade rein. Allein der Name ist doch hervorragend, oder? Ein Blutbad auf der Mondbasis. Das spricht mich sehr an.
Und ja, das macht richtig ein Spiel für die ganze Familie.
Ganz genau.
Ja, dann. Allenthalben immer eine Handbreit Ressourcen unterm Kiel und ausreichend Karten auf dem Nachziehstapel und frohes Spielen.
Danke, ebenfalls.
Tschüss.
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 Und damit herzlich willkommen zurück im Studio. Besprochen wurden heute Toriki von Wojciech Grajowski, erschienen bei Miraculous, Grundstein von Metropolis von Amazon Matsuuchi, erschienen beim Kobalt Spiele Verlag, Formidable von Friedemann Friese, erschienen bei 2F Spiele, und Wer stiehlt mir die Show von Florida TV und Jens Merkel, erschienen bei Ravensburger. Vielen Dank an Manuel Fritsch, Maren Hoffmann und Stefan Kessler. Einen ganz besonderen Dank natürlich an Regina Forster und selbstverständlich euch fürs Zuhören. Wenn ihr das spielerische Quartett einmal live erleben wollt, könnt ihr das im April. Dann zeichnen wir eine Folge live auf der Spieldoch-Messe in Dortmund auf, und zwar am Samstag, den 25. April um 18 Uhr. Unser Titelsong heißt Light und ist von Only Meath. Dies war ein Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. In der Zwischenzeit bleibt gesund und hört nicht auf zu spielen.